SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Es ist trocken bei uns im Saarland. Wir merken das seit Wochen. Und das macht den Landwirten Sorge. Wir haben ja heute Mittag schon drüber gesprochen. Trockenheit ist ein saarlandweites Problem, gerade auch in Schmelz-Hüttersdorf. Und dort ist SR3-Reporterin Simin Zadegi hingefahren.
Ja, ich sitze in einem Trecker und zwar mit Theresia Krohn. Und man kann von hier schon mal aus dem Trecker raus, zum Glück sind wir gut geschützt, sehen, wie trocken der Boden ist. Wir sind nämlich fast umgeben von einer großen Staubwolke. Und das ist nicht seit gestern erst so im Saarland. Frau Krohn?
Ja, wir hatten zwar einen sehr nassen Herbst und Winter, so bis in den Januar rein. Aber Februar, März, da fing es schon an. Mit wenig Niederschläge, vor allen Dingen kein Schnee. Und das sind natürlich auch Dinge, die jetzt fehlen im Boden an Feuchtigkeit.
Trotzdem muss der Boden natürlich vorbereitet werden für alles, was man säen will. Jetzt machen wir zum Beispiel mit dem Trecker Furchen in den Ackerboden, in den sehr trockenen Ackerboden. Es ist ja gerade die oberste Schicht bis 25 cm, die im Moment sehr trocken ist. Lag an der fehlenden Feuchtigkeit, wie wir schon gehört haben, aber auch am Wind. Und das macht den Landwirten zu schaffen. Machen Sie sich jetzt Sorgen, wenn Sie sich das hier so angucken, Frau Krohn?
Ja, natürlich macht man sich Sorgen. Also man macht sich jetzt nicht um die gesamte Ernte Sorgen, aber um das, was noch gesät werden soll, wie Sonnenblumen, Mais und auch die Kartoffelpflanzen.
Ich würde sagen, wir gucken uns das mal aus der Nähe an, auch in erster Linie deswegen, weil das hier so langsam in der Fahrerkabine richtig warm wird. Würde ich vorschlagen, steigen wir gleich mal aus. Also, wenn man über den Boden läuft, hört es sich schon sehr trocken an, aber wenn wir mal ein bisschen graben, ist auch ein bisschen Feuchtigkeit drin.
Ja, natürlich, in der tieferen Schichten sind schon noch Feuchtigkeit, aber unsere Pflanzen müssen ja einfach mit dem Wasser auskommen, was, sage ich jetzt mal, maximal bis zu 50 Zentimetern ist. Und am Anfang müssen sie natürlich ganz oben Wasser haben, dort, wo sie keimen sollen.
Man hat so ein bisschen das Gefühl, Landwirtschaft ist so langsam zu einem Pokerspiel geworden, ne? Man kann sich auch immer irgendwie verzocken, wenn man aufs falsche Pferd setzt.
Ja, das kann man eindeutig sagen. Und ob wir die besseren Karten haben, kann ich auch nicht sagen. Also, man guckt sich die Dinge an, man guckt sich den Wetterbericht an und dann grübelt man darüber nach, wie man das vielleicht Richtige macht.
Aber ich finde es schon erstaunlich. Also, Ihre Familie ist zumindest verbrieft in der Landwirtschaft seit 1850. Das heißt, da ist ja ganz viel Wissen weitergegeben worden, Generation um Generation, hier in Schmelz-Hüttersdorf. Aber ich habe trotzdem den Eindruck, wenn man Ihnen zuhört, dass man so ein bisschen jetzt denkt, bringt auch nicht alles das, was die Eltern oder Großeltern gesagt haben, bei dem Wetter, was wir jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren haben.
Nein, weil die Dinge werden sich anders ändern, wie wir sie damals hatten. Und es kommt jetzt darauf an, dass wir da richtige Wege finden. Und das ist nicht einfach und wird uns auch nicht einfach gemacht, sodass ich gar nicht die Möglichkeit habe, individuell auf meinen Boden, meinen Standort immer richtig zu entscheiden.
Es soll ja jetzt hoffentlich am Sonntag und hier, glaube ich, nächste Woche wieder regnen, obwohl sich die Wettervorhersage da auch nochmal wieder ein bisschen geändert hat. Aber hoffen wir, dass das, was wird, damit der Mais, der jetzt hier bald auf diesem Feld, auf dem wir gerade stehen, bald ausgesät wird, damit der dann auch schön wachsen kann.
Die Landwirte passen sich an die Klimaveränderung. Wir haben es gerade noch mal gehört. Im Moment ist es trocken im Saarland und das hat eben Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Raus aus dem Gewohnten, mal was anderes sehen, neue Städte, neue Menschen. Dieses Gefühl, mal weg zu wollen, das haben ja vor allem junge Menschen, die zum Beispiel gerade mit der Schule fertig sind. Und doch, viele, die das Saarland verlassen, die kommen irgendwann zurück. Aus welchen Gründen? SR3-Reporterin Johanna Hitschler hat Saarländerinnen und Saarländer getroffen, die erst gegangen und dann wiedergekommen sind.
Luisa ist 12 Jahre alt, als ihre Familie nach Kleinblittersdorf zieht. Alles ist ruhig, grün, vertraut. Und genau das ist ihr früher oft zu eng.
Ich glaube, ich wollte eher dann immer nach Saarbrücken sozusagen, weil ich das auch mitbekommen habe von Leuten aus meinem Alter. Und ich wollte zwar auch immer eine größere Stadt, aber vor allem, weil ich glaube, ich das Saarbrücker Leben gar nicht so mitbekommen habe, wie ich es mir gewünscht hätte.
Ein paar Jahre später zieht sie nach Berlin. Ans Maybachufer in Kreuzberg. Eine richtige Stadt, ein neues Leben als Kindermädchen in einer Familie.
Erstmal war es halt so super aufregend, ne? Weil ich mir dachte, krass, jetzt bin ich in der Hauptstadt und in Berlin kann man ja zu jeder Zeit alles machen.
Doch dann endet ihr Job als Kindermädchen. Und plötzlich fühlt sich Berlin ganz anders an.
Für mich war die Zeit in Berlin schön, weil ich bei dieser Familie war. Und als die dann nicht mehr da war, habe ich mich auch irgendwie emotional überhaupt nicht mehr verbunden gefühlt mit unserer Hauptstadt. Und ich hatte dann auch überlegt, in eine andere große Stadt zu ziehen, aber das war für mich dann irgendwie so ziellos. Und das hat sich für mich dann irgendwie so angefühlt wie so ein schlechter Kompromiss.
Ein ähnliches Gefühl erleben auch Simone und Lars. Die beiden kennen sich schon seit dem ersten Schultag, kommen aber erst nach dem Abi zusammen. Simone ist damals schon sicher.
Ich muss raus. Ich muss raus aus dem Saarland. Das ist mir zu klein, das ist mir zu, weiß ich nicht, ich wollte die weite Welt sehen. Und dann ist die weite Welt dann Mannheim gewesen, weil ich dann dort studiert habe.
Lars dagegen ist sehr heimatverbunden. Trotzdem zieht er nach dem Abi nach Berlin. Nach dem Studium folgt ihm Simone. 12 Jahre bleiben sie dort, bis der Moment kommt, an dem beide spüren:
Wir sehen uns in 10 Jahren, in 15 Jahren nicht mehr hier oder in der Wohnung. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und dann haben wir auch überlegt, okay, was wollen wir? Und für mich war auch dann irgendwann klar, ich möchte auch ein Haus haben, ich möchte einen Garten haben. Ich möchte auch eigentlich noch mal näher zu meiner Familie. Gerade auch, ne, wenn man über Familienplanung spricht, können wir uns vorstellen, Kinder in Berlin großzuziehen. Nee, auf gar keinen Fall.
Also gehen sie zurück ins Saarland. Genauso wie Luisa. Nicht, weil das Leben in der Ferne schlecht war, sondern weil sich das hier und jetzt im Saarland plötzlich wieder richtig anfühlt.
Ich bin einfach dankbar, dass ich gerade wieder in meinem gewohnten Nestchen sein darf und auch wieder so ein bisschen Kind sein darf in der Hinsicht. Also sich so ein bisschen fallen lassen in so dieses warme Bett des Elternhauses. Und ja, das ist einfach gerade schön.
Das sagt Luisa. Sie ist eine von mehreren Saarländern, die meine Kollegin Johanna Hitschler für ihre lange Reportage über Saarland-Rückkehrer getroffen hat. Diese lange Reportage können Sie im SR3 Land und Leute hören am Sonntag um 12.30 Uhr. Sie heißt Zurück ins Saarland, warum viele irgendwann heimkehren. Im Saarland werden schuldunfähige und vermindert schuldfähige Straftäter mit Suchtproblematik nach ihrer Verurteilung nicht in der Merziger Forensik untergebracht, sondern auf dem Gelände des normalen Gefängnisses. Da haben wir heute schon mehrfach drüber berichtet. Das Problem dabei ist, statt eine Therapie unter dauerhafter fachlicher Begleitung zu machen, sitzen diese Verurteilten monatelang in der JVA Saarbrücken. Und da herrschen ganz andere Bedingungen als in der Forensik. In einem Brief, der dem SR vorliegt, haben sich Betroffene über die Zustände dort beschwert. Und dazu jetzt ein Kommentar vom Leiter des SR-Rechercheteams, Volker Roth.
Nichts hält so lange wie ein Provisorium. Diese alte Weisheit gilt natürlich besonders im Saarland, dem Land der Knauber. Und so kommen verurteilte Straftäter mit Suchtproblemen teilweise monatelang auf die Saarbrücker Lerchesflur statt in die Merziger Forensik. Das Ganze begann vor 4 Jahren, eben als Provisorium. Weil die Psychiatrie in Merzig aus allen Nähten platzte, wurde einfach eine Station der Saarbrücker Lerchesflur zur Nebenstelle der Forensik erklärt, vorübergehend. Hintergrund war, dass immer mehr Straftäter wegen Suchtproblemen vom Gericht für schuldunfähig oder vermindert schuldfähig erklärt wurden. Sie kommen dann nicht in den Regelvollzug, sondern sollen ihre Suchtprobleme unter Aufsicht bekämpfen. Zeitweise war es ein regelrechter Anwaltstrick, um dem Knast zu entgehen und in die vermeintlich bessere Forensik eingewiesen zu werden. Inzwischen hat der Gesetzgeber dem Missbrauch durch Änderungen einen Riegel vorgeschoben. Damit sollte das Problem eigentlich aus der Welt sein. Aber immer noch landen Verurteilte in Saarbrücken statt in Merzig. Der vom Justizministerium schon vor 2 Jahren angekündigte Anbau in Merzig lässt auf sich warten. Es gibt noch nicht einmal eine konkrete Bauplanung. Und im Provisorium, wie es Justizstaatssekretär Diener bezeichnet, sitzen die Patienten ohne echte Therapie, mit kaum Sportmöglichkeiten, mit wenig Freigang und frühem Einschluss in die Zelle, weil sie von den übrigen Häftlingen streng getrennt bleiben müssen und strengen Besuchsregeln. Wie unter diesen Bedingungen ein Entzug funktionieren soll, bleibt das Geheimnis der Fachleute. Im Gegenteil. In der Lerchesflur ist es, wie allgemein geraunt wird, besonders leicht, an Drogen zu kommen. Nach unserer Recherche verspricht das Justizministerium mal wieder Abhilfe. Nur wann? Dabei verstößt die derzeitige Handhabung, wenn man es juristisch betrachtet, gegen geltendes Recht. Es wird also Zeit, dass endlich ein Anwalt gegen die Unterbringung seiner Mandanten klagt. Und der Justizstaatssekretär könnte sich überlegen, wie lange er die laut Gesetz eigentlich vorgeschriebene strikte Trennung von Haft- und Maßregelvollzug weiter nur so halbgar umsetzt, wie saarländische Knauber halt. Eine gute Therapie von Anfang an würde die Heilungschancen für diese Menschen deutlich erhöhen.
meint mein Kollege Volker Roth in seinem Kommentar über die Unterbringung von schuldunfähigen und vermindert schuldfähigen Straftätern mit Suchtproblematik in der JVA Saarbrücken. Für morgen ist ja noch mal viel Sonnenschein und fast sommerliches Wetter angekündigt. Da freuen sich natürlich auch die Eisdielenbetreiber. Von denen versuchen gerade einige im Saarland auf einen Hype vom Ende des letzten Jahres aufzuspringen, nämlich auf die Dubai-Schokolade, vielleicht erinnern Sie sich. So zum Beispiel auch das Eiscafé Vulcano in Dillingen. SR3-Reporter Florian Rabari-Nejat hat sich da heute mit dem Betreiber Angelo Russo getroffen und sich dieses Dubai-Eis ein bisschen genauer angeschaut.
Ich stehe jetzt so hier vor der Eisdiele und ich sehe schon in der Auslage, es ist komplett bunt mit allen möglichen Sorten. Ich sehe hier Haselnuss, ich sehe Rhabarber-Erdbeere, Apfelstrudel und ganz neu gibt es jetzt ja auch Dubai-Eis. Angelo, ganz ehrlich, gefühlt, wenn ich jetzt so an Dubai-Schokolade denke, bin ich jetzt wieder im November oder Dezember so auf dem Weihnachtsmarkt. Seid ihr nicht ein bisschen spät dafür?
Nee, aber immer wieder. Wir versuchen immer was Neues zu machen und das war eigentlich schon gar nicht gedacht, das Dubai-Schokolade zu machen. Es war gedacht ein Osanto. Ein Osanto für das heilige Jahr. Da habe ich gedacht Pistazien und Schokolade und dann Enkelsare drauf. Und wie ich das in den Fenster hatte, hat jeder geschreit Dubai-Eis. Und dann ist da Dubai-Eis geblieben.
Also die Idee war gar nicht Dubai-Eis, sondern es ist mir so zufällig entstanden. Ja, genau. Gut, aber jetzt sehe ich auch nebendran, habt ihr auch Pistazieneis. Und ich frage mich jetzt gerade, in Dubai-Schokolade ist ja auch ganz viel Pistazie. Schmeckt man da überhaupt einen Unterschied zwischen Pistazie und Dubai? Ich würde jetzt sagen, ich probiere beide und gucke mal, ob ich einen Unterschied feststelle. Also das da ist Pistazie, ne? Das ist auch so ganz grünlich, wie man es halt kennt. Mhm. Schmeckt schön süß. Ganz klassisch nach Pistazie. So, hier ist jetzt das Dubai-Eis. Das ist so ein bisschen auch grünlich wie normale Pistazie. Dazu aber auch viele so braune Stücke. Einfach ganz normal schokoladig sieht das aus. Und genau, und oben, das ist wahrscheinlich das Engelshaar. So, sieht aus wie so ganz längliche, helle Streusel. Oder so wie Mini-Nudeln so ein bisschen. Ne? So ganz, ganz kleine Nudeln. Muss man auf jeden Fall mehr kauen wegen dem Engelshaar. Es schmeckt anders. Du schmeckst auf jeden Fall viel mehr Schokolade noch mit raus. Ich finde sogar fast, die Schokolade ist noch präsenter als der Pistaziengeschmack. Ne? Also ist schon eine ganz andere Eissorte auf jeden Fall. Ne? Hier neben mir stehen noch zwei andere Kunden. Die haben jetzt auch gerade eine kleine Probierportion von dem Dubai-Eis bekommen. Wie hat es denn geschmeckt?
Also man hat schon die Schokolade viel rausgeschmeckt. Also ich habe die Schokolade noch nie probiert. Die sieht eher sehr fettig und so mastig aus, aber das Eis hat eigentlich ganz gut und leicht geschmeckt. Ja.
Was für dich beim Geschmack?
Ja, ich habe die Pistazie sehr stark rausgeschmeckt, aber das Engelshaar ist auch ein bisschen dieses Knusprige, was es mitbringt, aber ja, hat gut geschmeckt.
Was Knuspriges in cremigem Schokopistazieneis. Also ich kann nur sagen, ich bin froh, dass die Fastenzeit bald rum ist. Mein Kollege Florian Rabari-Nejat hat heute in Dillingen Eis getestet, das zufällig die gleichen Zutaten hat wie die Dubai-Schokolade, die vor ein paar Monaten für so einen großen Hype gesorgt hat.